gewöhn dir ab, den lieben Gott zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr euch gewundert habt über diesen Titel. Es war ja sicher ein Aufreger in unserer 50-Tage-Aktion, dass das so der erste Schritt war. Ich gebe zu, dass ich nicht Gott bin. Vielleicht habt ihr euch darüber aufgeregt, weil ihr gesagt habt, wieso, ist mir doch klar, dass ich nicht Gott bin und das ist doch nun wirklich nicht mein Problem. Aber ich glaube, dass das Thema irgendwo tiefer steckt, als wir es uns vorstellen können. Ich muss zugeben, dass ich oft den lieben Gott spiele. Und dass es sicher manche hier gibt, die viel, viel besser geeignet wären, diese Predigt zu halten als ich. Wir spielen den lieben Gott, wenn wir, ich habe das verziert mit zwei Symbolen, das Dreieck, das steht für Gott, und der Smiley, der steht für uns, da könnt ihr euch drin wiederentdecken vielleicht. Mehr oder weniger Ähnlichkeit ist vorhanden, zwei Augen und ein Mund, jawohl. Vielleicht die Mundwinkel ein bisschen anders, je nachdem. Wir spielen den lieben Gott, wenn wir einander verleumden oder verurteilen. Da hat also das Männchen hier den Hut aufgesetzt, sozusagen, dieses Symbol, das für Gott steht, sich aufgesetzt. Und das verändert sofort seine Beziehung zu seinem Nächsten. Da ist dann also keine Eintracht mehr, sondern ein Blitz. Ich lese uns dazu den Predigttext aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 12. Ich lese nach der guten Nachricht. Liebe Brüder und Schwestern, verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder oder seine Schwester verleumdet oder verurteilt, verleumdet und verurteilt damit das Gesetz Gottes, das ein solches Verhalten untersagt. Anstatt das Gesetz zu befolgen, wirft er sich zum Richter auf. Aber nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, darf richten. Er allein kann verurteilen oder freisprechen. Für wen hältst du dich, dass du deinen Mitmenschen verurteilst? Nach meiner Beobachtung spielen Kinder gerne Rollenspiele. Das machen sie ganz, ganz gerne. Je kleiner sie sind, je mehr lieben sie Rollenspiele. Ich will jetzt meine Kinder mal nicht so angucken, aber sie wissen ganz genau, was für Rollenspiele sie früher gespielt haben. Erwachsene tun das übrigens auch ganz gerne. Ich habe einen Neffen, der ist inzwischen erwachsen, schon Mitte 30, aber der geht gern auf Mittelalterspiele. Der verkleidet sich als Ritter und bewaffnet mit einer Streitaxt oder so, spielt er da irgendwelche Spiele mit. Jeder hat ja so seine Traumrolle bei diesen Rollenspielen. Manchmal spielen wir auch, ohne darüber nachzudenken, Rollenspiele, ohne dass wir je zu irgendwelchen Mittelalterspielen hingehen würden. Wir spielen viel, viel öfter, als wir denken, den lieben Gott. Ein Rollenspiel. Ich gebe zu, dass ich nicht Gott bin. Wieso? Das ist doch klar, dass ich nicht Gott bin. Ist uns auch klar, jedes Mal, wenn wir richten, und sei es im Herzen, spielen wir Gott. Richten ist nämlich Gottes Sache und nicht unsere Sache. Von daher eben dieser Titel. Wir spielen den lieben Gott, wenn wir einander verleumden oder verurteilen. Und ich gebe zu, dass ich oft diese Rolle spiele, dass ich eigentlich nicht geeignet bin, diese Predigt zu halten, ist mir vollkommen klar. Ich bin jeden Tag in der Versuchung, Gott zu spielen. Und deswegen fühle ich mich nicht wohl hier auf der Kanzel heute. Deswegen würde ich gern die Predigt auch nicht hier halten, sondern unten auf dem Pult. Ich rechne mit eurem Verständnis. Heute geht es darum, warum wir es nicht lassen können, einander zu verleumden oder zu verurteilen? Warum steckt es so tief in uns drin? Warum wir es lassen sollten, einander zu verleumden oder zu verurteilen? Wann es ein Fehler ist, einander zu verurteilen? Und wie man es sich abgewöhnt, einander zu verleumden oder zu verurteilen? Aber zunächst mal den ersten Punkt, warum wir es nicht lassen können, einander zu verleumden oder zu verurteilen. Warum steckt das nur so tief in uns drin? Ich glaube, dass jeder so sein Problemchen oder vielleicht auch ein dickes Problem damit hat. Man spürt, das ist wie auf einer schiefen Bahn, man schlittert so in diese Ecke rein und dann tut man es doch. Warum tun wir das? Erstens, es entschuldigt unsere eigenen Fehler. Es entschuldigt unsere eigenen Fehler. Sehr aufmerksam verfolgen wir die politische Diskussion im Moment mit Griechenland, mit dem überschuldeten Land. Und Deutschland ist ja das Land, das sich da so etwas zurückhält und es fallen auch viele böse Worte über die Griechen. Mag auch manches berechtigt sein, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber kommt nicht dieses Verurteilen auch zum Teil daher, dass wir natürlich damit so ein Teil unser eigenes Versagen auch rechtfertigen, denn wir sind genauso Schuldenmacher wie die Griechen. Vielleicht nicht so erfolgreich wie die Griechen, aber wir sind ganz, ganz kräftig auch verschuldet als Land. Im Römerbrief schreibt Paulus über seine eigenen Landsleute, die Juden, die Juden definierten sich daher, dass sie anders sind als die Heiden, besser sind als die Heiden, mehr nach Gottes Willen fragen und mehr Bescheid wissen, was Gott eigentlich will. Und da sagt er, wie wollt ihr da der Strafe entgehen, wo ihr doch genau das tut, was ihr an den anderen verurteilt. Also ihr kennt zwar all die Gebote, wunderbar, aber ihr verstoßt genauso dagegen wie die Heiden. Je schwärzer ich den anderen anmal, umso heller stehe ich selber da. Alles ist relativ. Verurteile ich den anderen, bin ich selber ein bisschen mehr ein Heiliger. Zweitens, es schmeichelt unserem Stolz. Verleumdungen verschlingt man wie Leckerbissen und behält sie für immer tief im Gedächtnis. Oh, das ist lecker. Verleumdung zu hören oder so Gedanken zu denken wie, ich bin besser als der andere. Tratschen erregt unsere Aufmerksamkeit. Man kann ja alles Mögliche sagen, die Leute hören weg, aber sobald so etwas Negatives über einen anderen gesagt wird, da ist man ganz Ohr. Das ist so interessant. Wenn jemand ein Christ wird, wenn jemand sich bekehrt, dann gibt es Sünden, die spielen dann ziemlich schnell keine Rolle mehr, die vorher eine Rolle gespielt haben, so diese ganz spektakulären Sünden. Aber andere Sünden, die spielen dann umso mehr eine große Rolle und mit Sicherheit ist das Verleumden und das Richten in seinem Herzen eine davon, weil man dafür ja nicht haftbar gemacht wird, weil das ja nicht an die große Glocke gehängt wird. Tratschen, Verleumdung ist fast die größte Sünde der Christen. Jesus warnt ernsthaft davor. Er sagt, das ist wie Sauerteig. Wenn das mal anfängt, das greift um sich, wie so ein Ölteppich immer größere Fläche einnimmt. Dahinter steckt eine Haltung der Selbstgerechtigkeit. Nicht eine Haltung des Helfenwollens. Eine Haltung der Überheblichkeit und der Selbstgerechtigkeit. Jeder hat doch ein Problem damit. Es begegnet uns offen oder auch in versteckter Form, wenn wir zum Beispiel ganz besorgt Gebetsanliegen übereinander austauschen. Wie schnell kommt da eben auch ein Stück Selbstgerechtigkeit und ein bisschen eine klammheimliche Freude mit ins Spiel. Da dürfen wir gar nicht so laut denken. Warum wir es nicht lassen können, einander zu verleumden und zu verurteilen, ist, entschuldigt also unsere eigenen Fehler und Es schmeichelt unserem Stolz. Der zweite Punkt, warum wir es aber lassen sollten, einander zu verleumden oder zu verurteilen. Drei gute Gründe, warum wir es lassen sollten. Drei gute Gründe. Erstens, es ist, auch wenn Christen das oft tun, trotzdem unchristlich. Es ist unchristlich. Jakobus schreibt sehr, sehr, sehr bewusst, sehr, sehr fokussiert: Liebe Brüder und Schwestern, verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder oder seine Schwester verleumdet oder verurteilt. Was mir hier auffällt, ist Bruder und Schwester. Oder, also Bruder steht im Urtext, aber die Schwestern sind mit gemeint. Das kommt nicht nur zweimal vor in diesem ganz kurzen Satz, sondern dreimal kommt es vor. Er möchte doch seine Leser daran erinnern, wir sind Brüder und Schwestern, wir sind Geschwister, wir gehören zu einer Familie. Das ist nicht nur irgendjemand, über den ich da gerade rede oder den ich gerade richte, sondern es ist ein Teil der Familie, zu der ich gehöre. Wir gehören alle zu ein und derselben Familie. Und wenn einer von uns fällt, dann belastet das die ganze Familie. Wenn einer in Sünde fällt, belastet das alle. Es kostet der Gemeinde ein Stück Vollmacht, wenn einer fällt. Und wir sind sehr besorgt darum, dass er wieder auf die Beine kommt. Wir sollten lieber füreinander besorgt sein, als einander zu verurteilen. Folgende Geschichte. Da kommt ein Mann zum Pastor mit etwas besorgter Miene. Und er sagt: Pastor, der Herr hat mir nur eine Gabe gegeben. Was soll ich tun? Wie soll ich sie einbringen? Eine Gabe. Sagt der Pastor zu dem Mann: Ja, was hast denn du für eine Gabe? Ja, ich habe die Gabe des Kritisierens. Da überlegt der Pastor. Das ist eine schwierige Frage, nicht? Wo soll man die anbringen? Und da fällt ihm das Gleichnis von den vergrabenen Talenten ein. Kennt ihr vielleicht? So ein Mann kriegt 10 Talente, einer kriegt 5 Talente, Riesensumme, und einer kriegt nur ein Talent. Das Talent steht natürlich für die Gaben, das ist vollkommen klar, als geübte Predigthörer und Bibelleser. Und da sagt der Pastor zu dem Mann: Mach's wie der Typ mit dem einen Talent, geh hin und vergrab's. Es ist unchristlich, weil wir gehören alle zu einer Familie. Ist euch das klar, dass wir eine Familie sind? Zweitens, es ist lieblos. Wer verleumdet oder verurteilt, so schreibt Jakobus, verleumdet und verurteilt damit das Gesetz Gottes. Den Gedankensprung, wer hat den mitgekriegt? Wieso verleumdet der das Gesetz Gottes? Welches Gesetz verleumdet und verurteilt er denn? Natürlich nicht unser Strafgesetz, das ist vollkommen klar. Das Gesetz, das hier verletzt ist, ist uns schon vorher begegnet im Jakobusbrief. Wir haben das gelesen, ich habe auch schon darüber gepredigt. Es ist uns unter die Augen gekommen, nämlich in Jakobus 2, Vers 8. Da schreibt Jakobus: Handelt nach dem wahrhaft königlichen Gesetz, wie es in den heiligen Schriften steht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann tut ihr recht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Möchtest du gerne gerichtet werden, wenn du ein Problem hast? Würdest du es toll finden, wenn jemand hergeht und sagt: Weißt du schon, der hat, und oh, der hat aber ein Problem. Wir sagen, es sind ja bloß Worte. Ich klaue ja niemandem was. Und die Leute vergessen das. Ach, wenn ich einmal was sage, oh, nächste Woche ist wieder vergessen. Stimmt aber nicht. Die Leute vergessen Worte nicht. Es ist unchristlich, es ist lieblos. Und der dritte Punkt schließlich, es ist anmaßend. Aber nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, darf richten. Für wen hältst du dich, dass du deinen Mitmenschen verurteilst? Natürlich ist hier ausgenommen, wer berufsmäßig richtet. Ich denke an unsere Lehrer. Wir haben jetzt hier, glaube ich, keinen unter uns, der noch aktiv ist als Lehrer, jedenfalls. Aber Lehrer müssen richten, die müssen halt sagen, wo was falsch ist, müssen sie ankreuzen. Und Lehrer leiden auch oft genug unter dieser Krankheit, weil sie nämlich irgendwo, oder unter dieser Aufgabe, weil sie nämlich merken, ich bin so in diese Rolle reingeschlüpft, ich komme da nicht mehr raus. Die richten dann auch außerhalb oder haben zumindest ein Problem ganz besonders damit. Also unter bestimmten Umständen ist es richtig und wichtig zu richten, wenn man berufsmäßig damit zu tun hat. Aber uns ist schon klar, worum es hier geht. Es geht um unser Miteinander. Wir haben keinen Auftrag. Wir haben keine Berufung zum Verleumden und zum Verurteilen. Es findet sich nicht in unserer Aufgabebeschreibung. Wenn wir vor Gott stehen werden, dann wird er uns nicht fragen, wen hast du gerichtet? Und wenn, dann wird das eine sehr unangenehme Frage werden. Es ist ganz allein Gottes Ding zu richten. Ganz allein seine Sache. Wir sind ja auch nicht fähig, wirklich gerecht zu richten. Immer nur unter Vorbehalt. Ich habe das so empfunden im Sportunterricht früher. Ich bin sportlich nicht besonders begabt und habe mich sehr angestrengt, aber ich habe immer nur eine 4 in Sport gehabt. Und mein Lehrer, der ja alle bewertet hat, hat zwar die Leistung bewertet, die Zahlen, wie schnell einer ist, aber er hat nicht die Motivation bewertet und den Leistungseinsatz, jedenfalls nicht ausreichend. Und so ist es ja auch oft bei unserem Richten. Wir sind nicht fähig, wirklich gerecht zu richten. Wie oft entdecken wir gerade unsere eigenen Schwächen, das, was an uns selber schwach ist, ganz besonders scharf am anderen. Die anderen sind wie ein Spiegel unserer selbst. Wir müssen richten, ganz klar, nämlich uns selber. Uns dürfen wir richten und sollen es auch. Wir haben bestimmte Sachen zu be- und zu verurteilen an uns selbst. Wir haben zu richten, aber nicht in den folgenden Fällen. Wann es ein Fehler ist, einander zu verurteilen. Und der erste Punkt ist, wenn man dasselbe Problem hat, es aber nicht zugibt. Wenn man dasselbe Problem hat, es aber nicht zugibt. Wie der Römerbrief, wie der Paulus, wieder seine Auseinandersetzung mit den Juden, die er vor Augen hatte, die sich definiert haben von ihrem Anderssein als die Heiden und die gesagt haben, ja, wir sind besser als die. Aber auch du, Mensch, der du dieses Treiben missbilligst, also Menschen, die altrömische Dekadenz missbilligen, du hast keine Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir selber das Urteil, denn du handelst genauso wie sie. Jesus sagt zu denen, die ihm eine Ehebrecherin vorführen, zwecks Aburteilung, sie sagen zu ihm, bitte richte du jetzt. Und sie hatten sie schon längst verurteilt, sie wussten schon längst, wie es ausgehen sollte. Zu denen sagt er, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und nacheinander gehen sie alle weg. Und am Schluss ist dann nur noch die Frau und Jesus. Also es ist falsch, einander zu verurteilen, wenn man dasselbe Problem hat, es aber nicht zugibt. Das Zweite, wenn man eigene Sünden nicht mehr erkennt. Wenn ich andere verurteile, wenn ich da so auf diese Schiene komme, ne, wenn ich da so gucke, was macht der richtig, was macht der falsch, ja, wo müsste er noch mal eine Schippe drauflegen, wo verhält er sich ungehörig, wie auch immer, führt das tendenziell dazu, dass es mich verändert. Es verändert mich, nämlich, dass ich immer weniger in der Lage bin, graduell immer weniger, mich selber realistisch zu beurteilen. Immer weniger. Und je schärfer mein Auge für die Sünden des anderen werden, meine Augen, je unschärfer wird es für die eigenen Sünden. Die Regel Jesu lautet, erst kommen deine Sünden an die Reihe. Richte dich selber, das ist schon okay. Dann kommen die Sünden der anderen. In der Bergpredigt sagt er, warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Das ist natürlich eine übertreibende Redeweise, ist ganz klar. Ich glaube nicht, dass zu Jesu Zeiten irgendwelche Leute mit so Balken im Auge rumgelaufen sind. Aber er will damit natürlich etwas klar machen. Wer selber einen Balken im Auge hat, der ist nicht geschickt, jemand anderem einen Splitter aus dem Auge zu entfernen. Der kann das gar nicht. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste zum Augenarzt und ich liege da, wahrscheinlich, ich war noch nie, ja, nee, nicht so richtig beim Augenarzt, so auf diesem, ich glaube, die haben auch so Spezialsessel, so, und dann geht die Tür auf, da kommt da so ein Typ rein mit einem Balken im Auge, da würde ich lieber wieder rausgehen. Es ist falsch, einander zu richten, zu verurteilen, zu verleumden. Zu verleumden ist sowieso immer falsch, wenn man nicht alle Fakten und Motive kennt. Kennst du alle Fakten und alle Motive? Jesus sagt, urteilt nicht nach dem äußeren Eindruck, sondern wie es wirklich dem Gesetz entspricht. Der äußere Schein kann sehr täuschen. Da kann man sich arg bei vertun. Wie oft habe ich mich schon geärgert, weil ich ein Urteil gefällt habe und hinterher merke ich, ich habe aber nicht alle Faktoren berücksichtigt. Vor allen Dingen habe ich manche Motive gar nicht berücksichtigt und auch einige Voraussetzungen gar nicht berücksichtigt. Ich habe einfach, so wie ich drauf bin, das projiziert auf den anderen und ihn dann danach beurteilt. Das ist ganz verkehrt. Vom Hörensagen, vom einmal hingucken, was kann dabei für ein Urteil herauskommen? Es spielen immer die Motive auch eine ganz, ganz große Rolle. Die können wir meistens schlecht beurteilen. Da sind wir nicht gut drin. Da hat Jesus einen besseren Einblick. Da weiß Gott mit Sicherheit besser Bescheid. Wir nicht. Urteilt also nicht vorzeitig, schreibt Paulus, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird, dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jede es verdient. Das bedeutet für uns, wenn wir einander beurteilen, dann muss das immer mit einem ganz, ganz dicken Fragezeichen versehen werden für uns. Uns muss immer klar sein, unter dem Vorbehalt, dass ich wirklich alle Fakten mit einbezogen habe, ist das so und so. Also immer ohne Gewähr, wie beim Wetterbericht. Ohne Gewähr, ob das Wetter am nächsten Tag tatsächlich so wird, das ist noch eine ganz andere Frage. So, jetzt kommt natürlich der praktische Teil. Es soll ja anders werden. Wie man es sich abgewöhnen kann, einander zu verleumden oder zu verurteilen. Erstens, daran denken, dass man so beurteilt wird, wie man andere richtet. Das ist eine gute Medizin. Denkt da mal dran. Ihr werdet so beurteilt, wie ihr andere beurteilt. Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt, denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen. Und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, wie das ihr bei anderen anlegt, sagt Jesus in der Bergpredigt. Ich bin mir sicher, Jakobus hat die Bergpredigt im Ohr gehabt, als er das hier geschrieben hat. Vielleicht denken wir lösen ein Problem durch Tratschen. Tun wir das? Weil wir dann nämlich selber besser dastehen. Das ist ein Problem gelöst, ja? Weil wir haben das Bedürfnis, besser dazustehen. In Wirklichkeit lade ich mir eins auf. ein dickes Problem, das ich vorher nicht hatte. Ich kriege nämlich Ärger mit meinem Schöpfer und Richter. Was der Mensch sät, das wird er ernten, so sagt man. Zweitens, dass Gott daran denken, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst. Da haben wir es wieder, sei kritisch gegen dich selber. Das steht übrigens im Römer 14, Vers 12 bis 13. Römer 14, Vers 12 bis 13. Es sind gerade mal 65 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen ist. Und dieser Zweite Weltkrieg verknüpft sich ja sehr stark mit einer Person, nämlich mit Adolf Hitler. Vor 65 Jahren und 2 Tagen hat er seinem Leben mit einer Pistole ein Ende gesetzt. Dieser Mann hat ungefähr 60 Millionen Tote zu verantworten. Und das Empfinden ist ja so, das ist ja ein Missverhältnis. Er hat so viel Tragödien verursacht, dieser Mann. Und dann setzt er sich einfach so, setzt er sein Leben am Ende mit einer Pistole und dann lässt er praktisch sein Volk, den Deutschen, den ganzen Schlamassel zurück. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ungerecht. Da ist einer gemein zu einem anderen. Wir sehen das, wir kriegen das mit. Vielleicht gemein zu uns und wir denken, das gibt's doch nicht, dass der ungeschoren davonkommt. Der kriegt eins drauf, denn das muss gerecht werden. Es muss eine Gerechtigkeit her. Aber eines Tages stehen wir alle vor Gott. Und Gott ist vollkommen gerecht. Er wird auch einem Adolf Hitler Gerechtigkeit widerfahren lassen. Kein Selbstmord kann bewirken, dass wir vor unserem Richter davonlaufen. Er kennt wirklich alle Fakten. Er braucht keine Zeugen. Er braucht keine Indizien. Und er braucht auch kein psychologisches Gutachten. Das heißt, wir möchten es vielleicht, aber wir brauchen seinem Gericht nicht vorgreifen. Wir brauchen es wirklich nicht. Damit brauchen wir uns nicht belasten. Die Welt ist ungerecht. Keine Frage, aber wir haben einen gerechten Richter. Gott wird richten. Er kann es besser als wir. Und wir können uns an dieser Stelle ein Stück weit Gelassenheit leisten. Und der dritte Tipp, daran denken, wie barmherzig Gott dem Barmherzigen sein wird. Gott wird euch barmherzig sein, vorausgesetzt, ihr seid es auch. Zuerst hatte ich da stehen, wie barmherzig Gott uns ist. Aber damit hatte ich den Mund etwas zu voll genommen. Im Nachhinein dachte ich so, nein, das ist verkehrt. Es ist schon abhängig davon, wie barmherzig wir selber sind. Das Erbarmen triumphiert über das Gericht. So schreibt Jakobus ein Vers im Kapitel 2, Vers 13. Davon leben wir, von der Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Grundlage, warum wir lachen können, warum wir loben können, warum wir hier froh sind miteinander, weil wir einen barmherzigen Gott haben. Es gibt keinen anderen Grund, warum wir froh sein können. Aber leider vergessen wir das so schnell. Warum vergessen wir sowas Großes, die Barmherzigkeit Gottes, wenn wir unseren ganzen Scherbenhaufen angucken, den wir so verzapft haben im Leben? Warum vergessen wir das so schnell? Ja, wir sind darauf geeicht irgendwo. Vielleicht kennen wir das. Stellt euch vor, ihr kriegt ein Geschenk. Es ist Weihnachten, kommt ein Umschlag von eurer Erbtante, falls ihr eine habt. Viele haben keine mehr, haben schon geerbt. Aber vorstellen können wir uns noch. Und da sind 300 Euro drin. Boah, was für ein Geschenk. Vollkommen unverhofft. Tolle Sache. Wir freuen uns und wir haben schon gleich einen Plan, wie wir die 300 Euro anlegen. Super. Nächstes Jahr, wieder kommt Weihnachten, wieder kommt ein Umschlag von der Erbtante. Wir ahnen schon, was da drin ist. Wir haben es nicht zu hoffen gewagt. Aber wir machen den Umschlag auf und siehe da, 300 Euro. Wunderbar, wir jubeln. Und nach kurzer Zeit wissen wir schon, wie wir das Geld anlegen. Das dritte Weihnachten kommt. Kein Brief von der Erbtante. Was denken wir? Was ist denn mit der Erbtante los? Das hätten wir mitgekriegt. Wir gewöhnen uns an das Tolle, an das Gute so schnell, dass wir es leider vergessen. Regelmäßige Zuwendung konditionieren uns für Undankbarkeit. Das ist so. Das ist so. Leider. Was für ein Wetter. Was für Blumen. Was für ein Frühling. Wir gehen zur Tür raus und denken, was für ein Tag. Es ist Gottes Geschenk. Alles wegen uns, um uns eine kleine Freude zu machen. Wie toll. Vergessen wir das nicht. Gott ist uns barmherzig. Wie toll. Haben wir uns schon dran gewöhnt? Wäre doch schade drum. Wenn Gott barmherzig mit uns ist, was können wir ihm dafür wiedergeben? Richtig. Indem wir selber barmherzig miteinander umgehen. Und das Beste, was wir tun können, um mit unserer Gewohnheit, Gott zu spielen, zu brechen, ist, jetzt komme ich wieder, mache einen weiten Bogen, auf die letzte Predigt zu sprechen. Das Bild ist mir zu guter Letzt noch eingefallen. Irgendwo passt das nicht so in den Spannungsbogen rein, aber egal. Ordnet euch Gott unter. Ich glaube, das ist letztlich das Beste, was wir tun können. Auf diesem Bild sind wir dargestellt, zunächst einmal mit dem Hut auf, so halb blind, ja, weil der Hut unsere Sicht verdeckt und die Mundwinkel sind nach unten gezogen, weil es auch gar nicht froh macht, wenn man so den Hut auf hat und den lieben Gott spielt. Und was dann angesagt ist, ist, dass wir uns aufmachen, dass wir unseren Platz unter der Gnade Gottes einnehmen, dass wir uns ganz bewusst Gott unterstellen. Ich gehöre nicht mir selber, ich gehöre einem lebendigen Gott, ich stelle mich unter ihn. Und in dem Moment, wo wir die Grenze passieren und in das Kraftfeld der Gnade Gottes hineinkommen, passiert was? Der Hut fällt ab und liegt am Boden liegen, bleibt da liegen. Das möchte ich euch gerne noch zum Schluss so mitgeben. Amen.